Inforadio Podcast. Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen. Auch für Restaurants und den Sport gibt es nun eine Perspektive. Wie alle Bundesländer versuchen sich auch Berlin und Brandenburg daran, ein kleines Stück weit wieder Normalität einkehren zu lassen. Aber Sorge und Vorsicht stehen den führenden Landespolitikerinnen und Politikern doch deutlich ins Gesicht geschrieben. Und damit herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon begrüßt Sie Thorsten Gabriel. Also, aus Lockdown wird locker machen, und zwar weiter als bisher. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt. Es ist ein weiter Rahmen, der da gesteckt wurde und der von den Bundesländern nun unterschiedlich gefüllt wird. Beide Länder fassten ihre Beschlüsse abgestimmt, zuletzt gestern Brandenburg. Dort blicken wir deshalb zuerst hin. Aus Potsdam berichtet Amelie Ernst.
Um die Ältesten und die Jüngsten ging es bei den Corona-Lockerungen in Brandenburg zuletzt nur am Rande. Doch mit der neuen Eindämmungsverordnung sind ab sofort zumindest wieder Einzelbesuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen möglich, betont Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Natürlich unter entsprechenden Abstands- und Hygieneregeln.
Das war eine ganz, ganz dringliche Forderung von vielen tausend Menschen, die wirklich verzweifelt waren, dass sie ihre Angehörigen über Wochen nicht mehr sehen könnten. Auch viele Senioren, die sich an uns gewandt haben. Da bestand sicher Handlungsbedarf.
Der besteht auch bei den kleineren und größeren Kindern. Doch ein konkretes Konzept für die weitere Öffnung der Kitas und Schulen will Bildungsministerin Britta Ernst erst in der kommenden Woche vorlegen. Immerhin sei derzeit schon ein Viertel der Kita-Kinder in Notbetreuung. Und ab dem 18. Mai sollen die Gruppen noch mal größer werden.
Erfreulicherweise können wir wegen des disziplinierten Verhaltens auch hier in Brandenburg hier leichte Lockerung vornehmen, dass wir im Bereich Krippe auf 6 Kinder als Sollvorschrift gehen, in der Kita auf 10 und für den Hort auf 15 Kinder, sodass wir zusätzliche Kapazitäten schaffen, die dann auch durch mehr Familien genutzt werden können.
Ab sofort öffnen Spielplätze wieder, ebenso Musik- und Fahrschulen. Private Nachhilfe und Kinderbetreuung werden wieder möglich, genau wie Sport im Freien ohne direkten Körperkontakt, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Ansonsten gilt der sonstige Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios, Tanzstudios, auch der Betrieb von Thermen, Wellnesszentren und ähnlichen Einrichtungen muss leider weiter untersagt bleiben. Treffen Sie sich mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind, aber bitte nicht mehr als 2 Hausstände.
2 Hausstände bzw. 2 Familien lautet die Formel. Dass die schnell zu einem großen Kontaktkreis führen könnte, das weiß auch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
Das ist natürlich möglich, dass sie sich an einem Tag auch mit unterschiedlichen Hausständen treffen. Das jetzt irgendwie weiter aufzusplitten, dass wir sagen, es muss mindestens 10 Stunden zwischen den Treffen unterschiedliche Hausstände liegen oder nur einmal am Tag, das wäre uns ein bisschen überregulatorisch vorgekommen. Auch da appellieren wir an das Verantwortungsbewusstsein der Brandenburger und Brandenburger. Und man kann das, denke ich, auch von Tag zu Tag schön planen.
Gerade an und nach diesem Wochenende dürfte sich zeigen, ob die Lockerungen in Brandenburg doch zu weit gehen oder ob die allgemeine Disziplin demnächst weitere möglich macht.
Der Bericht von Amelie Ernst aus Potsdam. Einen Tag zuvor, am Donnerstag, hatte der Berliner Senat bereits getagt und alles eingetütet. Sebastian Schöbel fasst zusammen.
Der Fahrplan, mit dem Berlin aus dem Corona-Lockdown geführt werden soll, wird immer konkreter. Die Wiedereröffnung von Restaurants, Cafés und Hotels wurde ja bereits beschlossen, sagt Innensenator Andreas Geisel.
Wenn das möglich ist, können wir auch die Grundrechte nicht in dem Maße weiter einschränken, wie das bisher notwendig war.
Weswegen nun auch die Kontaktbeschränkungen wieder gelockert werden sollen. Bereits ab Samstag dürfen sich Personen aus 2 verschiedenen Haushalten wieder besuchen, mit 1,5 Meter Abstand allerdings. Ab 18. Mai sind dann auch Versammlungen in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Personen gestattet. Eine Woche später gilt das dann auch für öffentliche Versammlungen mit bis zu 100 Teilnehmern, die auch nicht mehr an Ort und Stelle bleiben müssen, heißt für Innensenator Geisel.
Ab 25. Mai wird es dann auch wieder erlaubte Demonstrationen in Berlin geben.
Auch beim Sport ist künftig mehr als das einsame Joggen erlaubt. Ab 15. Mai dürfen Vereine wieder im Freien trainieren, allerdings nur in Gruppen bis maximal 8 Personen und nur in kontaktlosen Sportarten, also Tennis etwa oder Leichtathletik. Ab 25. Mai sind in diesen Sportarten dann auch kleine Wettkämpfe wieder erlaubt. Das alles aber gilt immer nur unter einem Vorbehalt. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. Zudem gelten die pandemiebezogenen Hygieneregeln. Hobbykicker zum Beispiel müssen sich also eher mit Kurzpassspielchen begnügen. so Geisel.
Natürlich kann man in Gruppen zu 8 Personen miteinander mit dem Ball spielen. Man sollte sich bloß nicht gegenseitig faulen.
Vielleicht tut's aber auch der Gang ins Frei- oder Strandbad. Die dürfen in Berlin auch ab 25. Mai wieder öffnen. Allerdings nur mit einem eigenen Hygienekonzept und immer wieder mit Abstand, Abstand, Abstand. Das alles gilt nur, solange die Zahl der Corona-Neuinfektionen nicht zu stark ansteigt. Die mit dem Bund vereinbarte Obergrenze, die für Berlin bei rund 2000 Neuinfektionen pro Woche liegt, wird da wohl eher keine Rolle spielen, denn sie sei viel zu hoch, sagt Wirtschaftssenatorin Ramona Popp, weswegen in Berlin mit den Lockerungen wohl sehr viel eher wieder Schluss wäre.
Dass man nicht irgendwann merkt, oh, jetzt sind wir bei der Obergrenze angekommen, sondern dass es davor natürlich Haltelinien gibt, ab denen man eben anfängt, so im Ampelsystem irgendwie auf Gelb oder irgendwann gar auf Rot zu schalten.
Und auch das machen Popp und Geisel deutlich. Zurücknehmen würde der Senat die Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen nicht nur dort, wo vermehrt Infektionen auftreten, sondern immer in ganz Berlin.
Die Beschlüsse des Berliner Senats, zusammengefasst von Sebastian Schöbel. Testen, 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 so lautet gleichzeitig das neue Motto des Senats. Gesundheitssenatorin Kaleitschi hatte die geänderte Teststrategie am Montag im Gesundheitsausschuss vorgetragen. Eine Maßnahme soll dabei auch sein, in Zukunft Personengruppen ohne Symptome zu testen. Zum Beispiel stichprobenartig in je 2 Pflegeeinrichtungen pro Bezirk. Wie sinnvoll das ist, wird unterschiedlich gesehen. Birgit Radatz hat sich umgehört.
Derzeit werde in den Pflegeeinrichtungen nur getestet, wenn ein begründeter Verdacht vorliegt, heißt es aus den angefragten Gesundheitsämtern in Berlin. Demnach müssen Mitarbeitende und Bewohnerinnen und Bewohner zumindest milde Symptome aufweisen. Das gilt auch für mögliche Kontaktpersonen. Ein sogenanntes flächendeckendes Screening, also das Testen ohne Verdacht, hält man im Gesundheitsamt Neukölln bisher für wenig sinnvoll. Dadurch würden wertvolle Testkapazitäten und Testkits verbraucht. Repräsentative Tests in 2 Pflegeeinrichtungen pro Bezirk kann sich der Neuköllner Gesundheitsstadtrat Falko Lieke von der CDU aber durchaus vorstellen.
Wobei man immer sagen muss, dazu ist nur eine Momentaufnahme, wenn dann das Testergebnis vorliegt und wenige Zeit später dann auch schon wieder überholt sein kann. Aber es ist zumindest ein Ansatz.
In Neukölln gibt es derzeit eine Einrichtung mit noch aktuell 2 Corona-Infizierten. Ein ähnliches Ja-Aber ist auch aus Friedrichshain-Kreuzberg zu hören. Vor einer falschen Sicherheit warnt der linken Gesundheitsstadtrat Knut Mildner-Spindler. Auch Antikörpertests, wie sie derzeit bei Mitarbeitenden in der Charité laufen, seien nicht hundertprozentig verlässlich.
Auf der anderen Seite wäre es in der Tat mal interessant, sich so ein Heim anzugucken und dann zu sagen, am Stichtag X, unerkannt und auch noch nicht von Symptomen geprägt, war eben vielleicht doch der eine oder andere Treffer drunter.
Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi hatte schon vor gut 2 Wochen angekündigt, Pflegepersonal und Bewohner in Kliniken und Altenheimen stichprobenartig testen zu lassen. In 2 Pflegeeinrichtungen von Vivantes sei das schon geschehen, so die SPD-Politikerin. Die Ergebnisse seien alle negativ gewesen. Fragt man in den Gesundheitsämtern der Bezirke nach, stößt man derzeit noch auf viele Fragezeichen. Details sind dort bisher noch nicht bekannt. Der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Lascheid ist ohnehin nicht gut auf die Gesundheitspolitik des Senats zu sprechen.
Es ist überhaupt nicht definierbar, was repräsentative Pflegeeinrichtungen sein sollen. Es ist einfach eine Vokabel, die sich gut anhört und die jetzt in die öffentliche Diskussion geworfen wird, um ein Vorgehen, was mit niemandem konsentiert ist, einfach aufzuhübschen aus meiner Sicht.
Manch eine Einrichtung würde sich die Tests allerdings wünschen. Die Evangelische Stephanus-Stiftung betreibt 9 Pflegeeinrichtungen in Berlin. Sprecher Martin Jeutner.
Ich denke, es ist eine Sicherheit, die wir Mitarbeitenden geben können, aber auch Bewohnerinnen und Bewohner und vor allen Dingen auch deren Angehörigen.
Letztlich plädiert Gesundheitsstadtrat Knut Mildner-Spindler für gegenseitige Rücksicht. Vor allem heißt das, Abstand halten, wenn Besuche in Altenheimen irgendwann wieder erlaubt sein sollten.
Birgit Radatz berichtete. Und wir gehen nochmal nach Brandenburg und dort in die Schule. Wir wissen, in Sachen Abschlussprüfungen gehen Berlin und Brandenburg unterschiedliche Wege. Die schriftlichen Prüfungen für den mittleren Schulabschluss, MSA, in Berlin wurden abgesagt. Brandenburg hält aber daran fest. Schriftliche Prüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch. Am nächsten Mittwoch soll es mit Deutsch losgehen. Mehrere tausend Schüler haben in einer Petition allerdings einen Verzicht auf die Prüfungen gefordert. Auch Elternvertreter melden sich zu Wort. Thorsten Südow berichtet.
16 Jahre ist Aaron Labs. Er hat helle, kurze Haare, lernt in der 10. Klasse der Montessori-Oberschule Potsdam. Aaron möchte wie andere Schüler erreichen, dass in dieser speziellen Corona-Pandemiesituation auf die schriftlichen MSA-Prüfungen verzichtet wird.
Ich finde, dass es eine totale Ungerechtigkeit ist, weil viele Schüler das einfach nicht geschafft haben, zu Hause zu lernen, einfach nicht die Möglichkeiten hatten. Ging einfach nicht, sie haben es nicht geschafft, online zu lernen. Und ich finde auch, dass es einfach eine totale Benachteiligung ist, weil die Schüler wurden ja nicht gefragt.
Ähnlich wie Aaron sieht der Landeselternrat das Festhalten an den MSA-Prüfungen in Brandenburg kritisch. Besser sollten die Schüler zwischen Prüfungen und Jahresnotendurchschnitt wählen dürfen. Verzichtbar, so nennt auch Günter Fuchs, Landesvorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW, die ab 13. Mai geplanten MSA-Prüfungen.
Man ist klug beraten, diesen Schulabschluss jetzt nicht mit einer Prüfung zu Ende zu führen.
Wichtig im brandenburgischen Schulalltag seien jetzt Hilfe und Zuwendung, sagt Fuchs.
Das ganz Entscheidende ist eigentlich, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt individuelle Förderangebote bekommen. Und das ist eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Wir haben Lehrkräfte, die in Schule sind. Wir haben Lehrkräfte, die im Homeoffice sind. Wir haben Schüler, die in Schule sind. Wir haben Schüler im Homeoffice. Diesen Schülern allen gemeinsam gerecht werden zu können, das trifft nicht nur dieses Schuljahr, sondern das wird auch das nächste Schuljahr noch wesentlich prägen.
Bildungsministerin Britta Ernst von der SPD nimmt die Schüler- und Gewerkschaftskritik zur Kenntnis. Dennoch, ein MSA-Prüfungsverzicht in Corona-Zeiten kommt für sie nicht in Frage.
Prüfungen gehören einfach dazu, wenn man die Schule erfolgreich abschließen will. In der Tat werden die Schülerinnen und Schüler noch auf die Prüfung vorbereitet. Ich verstehe auch natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler in dieser Situation nervöser sind als die Jahrgänge davor. Bin aber ganz zuversichtlich, dass die Schülerinnen und Schüler das gut hinkriegen werden.
In den vergangenen Jahren hätten viele Zehntklässler durch die MSA-Prüfungen ihre Abschlussnoten sogar noch verbessert, sagt Ministerin Ernst.
Der Bericht von Thorsten Südow. Und zum Abschluss noch ein Thema abseits von Corona, auch das gibt es, eine Personalie. In der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus kündigte sich am Mittwoch überraschend ein Generationenwechsel an. Die Fraktionsvorsitzenden Carola Blum und Udo Wolf teilten mit, dass sie ihre Ämter zum 1. Juni niederlegen werden. Nina Amin mit den Gründen und Reaktionen.
Kräftezehrend seien sie gewesen die vergangenen Monate, insbesondere die Verhandlungen zum Mietendeckel, sagte der linken Fraktionschef Udo Wolf dem RBB. Außerdem sei er schon mehr als 10 Jahre an der Spitze der Fraktion, so der 57-jährige Politikwissenschaftler. 4 davon mit der gleichaltrigen Carola Blum, die in ihrer Laufbahn auch schon Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales war. Es sei Zeit für einen Wechsel.
Wir sind eigentlich die dienstältesten Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus und zudem auch seit 30 Jahren in unterschiedlichen Funktionen, also für die Partei und auch für die Fraktion unterwegs. Und wir dachten, es ist an der Zeit, einen Generationswechsel zu machen.
Die aktuelle Corona-Pandemie habe diesen nun beschleunigt. Auch jetzt sei eine herausfordernde Zeit. Deshalb hätten sich beide entschieden, schon zum Juni aufzuhören. Überrascht zeigten sich die Koalitionsfraktionen SPD und Grüne, dass das Duo Blum-Wolf schon in 3 Wochen aufhören will. Mit außerordentlichem Bedauern haben wir die Nachricht vom Rückzug von Carola Blum und Udo Wolf zur Kenntnis genommen, teilten die Grünen-Fraktionschefinnen Antje Kappig und Silke Gebel mit. Ihre große politische Erfahrung würden sie schmerzlich vermissen. SPD-Fraktionschef Raed Saleh sagte, er nehme die Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis.
Wir haben ganz viele Jahre ganz intensiv zusammengearbeitet und in dieser Zeit ist vor allem eins gewachsen, belastbares Vertrauen und auch Verabredungsfestigkeit. Man kann immer sich auf Carola Blum und auf Udo Wolf verlassen.
Trotz des anstehenden Wechsels an der Fraktionsspitze würden die 3 Fraktionen ihre professionelle Zusammenarbeit gut fortsetzen. Als stabiler Anker der Koalition, so Saleh. Die Nachfolge der beiden scheint geregelt. Das alte Duo schlägt ein neues Duo vor, die Abgeordneten Carsten Schatz und Anne Helm. Noch Fraktionschef Udo Wolf dazu.
Carsten Schatz ist der eher erfahrenere, vor allem auch was den organisationspolitischen und politischen Bereich der Linkspartei angeht. Und Anne Helm ist eine sehr junge Abgeordnete, die mit großem politischem Talent gesegnet ist.
Allerdings haben die Fraktionsmitglieder das letzte Wort, wer an ihrer Spitze stehen soll. Am 2. Juni sollen die neuen Vorsitzenden gewählt werden.
Und obwohl der Monat Mai gerade erst angefangen hat, ist das ja gar nicht mehr so lang hin. Erstmal allerdings beschließen wir diese Woche, zumindest landespolitisch, denn das war unser landespolitischer Rückblick auf die Woche. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten Gabriel.
Inforadio Podcast.